Beginnen wir mit der Schrift. Am Anfang war das Wort. Wartet, nein, das ist nicht ganz richtig. Lass mich noch mal anfangen. Am Anfang war die Metapher des Wortes und das Wort war überhaupt kein Wort. Nicht so wie die, die ich jetzt benutze. Fangen wir noch einmal an. Am Anfang war die Metapher der Metapher des Wortes und das Wort bedeutete Kommunikation. Aber die Leute vergaßen schnell, dass Kommunikation etwas ist, das die Menschen mit Worten machen oder dass Tiere mit Schreien und Gekläff oder mit sogenannter Körpersprache tun. Oder sogar, dass Mikroben und Zellen es tun, indem sich gegenseitig Chemikalien senden. 1948 war das Jahr, in dem die Menschen vergaßen, was Worte wirklich bedeuten. Dass dort Worte wirklich etwas bedeuten. Norbert Wieners, Cybernetics und Claude Shannon's Mathematical Theory for Communication kamen zum Schluss, dass so ziemlich alles Information ist. Aber ihre Thesen waren nicht auf Menschen beschränkt. Sie waren Botschaften, die zwischen Maschinen hin und her geschoben wurden. Nicht Semantik oder Pragmatik, sondern reine Syntax. Wie sich Zeichen auf andere Zeichen beziehen. Die neue Information oder vielleicht das, was wir heute als Code bezeichnen könnten. Norbert Wiener hat in jenem Jahr die Kybernetik als eine allgemeine Theorie der Führung, Kontrolle und Kommunikation neu benannt. Eine Theorie, die nicht zwischen Leben und Maschinen unterscheidet. Oder, wie er schrieb, qualitative Unterschiede zwischen Organismen und Maschinen sind bisher noch nicht aufgetaucht. Eine Aussage, die natürlich davon abhängen, welche Unterschiede einen Unterschied machen, um Kybernetiker und Anthropologen Gregory Bateson zu paraphrasieren. Die Menschen waren bestenfalls das, was Wormner Culling als Maschinen, die wollen, bezeichnete. Selbstperpetuierende Schaltkreise, Homöostaten, Feedback-Loops und Servomechanismen, Bits der boolschen Logik, der Zusammenbruch des Lebens in der Mitte des Jahrhunderts in Codes ist keine Überraschung. Andere Denker hatten sich seit Jahrhunderten darauf hinbewegt. Erinnern Sie sich an Kant oder an Roboter? Aber bis zum Ende des Jahrzehnts war die Analogie in einem generalisierten Common Sense versunken. So sehr, dass als die Proteinparadigma zu Ende ging und die DNA 1953 das Molekül en vogue wurde, kybernetische Metaphern von den informationstheoretischen Wissenschaftlern wechselten in die Molekularbiologie. Die menschliche Vererbung wurde als Spross der Informationstheorie verstanden. Bis in die 60er Jahre war der DNA-Code eine kryptoanalytische Chiffre, die geknackt werden musste, und Molekularbiologen beschrieben Erbmoleküle, Hormone, Zellen und Nervensysteme als Text, Programme, Informationen und Botschaften. Halten Sie kurz inne und versuchen Sie, die letzten 60 Jahre aus Ihrem Gedächtnis zu löschen. Sehen Sie, ich habe gerade eine andere Informatik-Metapher benutzt. Man kann einfach nicht aufhören. Die Vorstellung, dass DNA und RNA, wie Molekularbiologe François Jacob beschreibt, das Gedächtnis eines Computers sind, ist nicht nur offensichtlich, sondern erstaunlich. Doch das ist der Tropus, den wir von der militarisierten Akademie des Kalten Krieges geerbt haben. Und er ist bis heute eine lebendige Metapher, die biomolekulare Forschung und biotechnologisches Design prägt. Ganz kurz, was als nächstes passiert. Der DNA-Code wurde geknackt, die Rolle der Boten-RNA wurde geklärt und die Entwicklung der rekombinanten DNA-Technologie beflügelte die Biotechnologie in den 80er Jahren. Der Körper wurde analog zur computergesteuerten Raketenlenkung. Eine lange Reihe von Nullen, Eins, Flip-Flops, Ja und Nein und Oder. So, Schnellvorlauf zum Jahr 2012. Ein Vertreter der synthetischen Biologe fragte mich, was ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Computerprogramm? Ich hatte kein Bedürfnis zu antworten. Die Frage war rein rhetorisch und die Antwort ist natürlich, Viren sind Computerprogramme. Dennoch hat mein Gedächtnis die Bedingungen, die solche Fragen erst möglich gemacht haben, nicht aufgespult. John von Neumann, ja, der Bombe, Beharrlichkeit, dass Bakteriophagen Maschinen seien. Der Biologe Peter Medavoy hat Mitte des Jahrhunderts ein Virus als schlechte Nachricht in Protein eingepackt definiert. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Elektroinformatik einen Beschluss gefasst. Wenn das Ziel der Biologie darin bestand, das Leben zu verstehen, dann würde die Herstellung von neuem Leben bessere Theorien hervorbringen als das Experimentieren. Sie sprachen sich dafür aus, nicht zu experimentieren, sondern zu produzieren, nicht zu reduzieren, sondern zu konstruieren, nicht zu analysieren, sondern zu synthetisieren. Neue biotechnologische Techniken, insbesondere schnellere und billigere DNA-Sequenzierung und Synthese, haben ihnen dabei geholfen. Mit Sequenzierung und Synthese meine ich die Fähigkeit, Strings von genetischen Nukleotiden und Physik und A, C, T und G aus physikalischen Molekülen zu lesen und umgekehrt physische DNA nach einer bestimmten Sequenz zu ordnen. Das Leben wurde also digital. So wie die Gensynthese und Sequenzierung gepaarte Technologien sind, die die synthetische Biologie antreiben, so sind Synthese und Analyse auch philosophische Argumentationsmodi, die von diesen Technologien unterstützt werden. Die Herstellung von Dingen, die Synthese, ist zu einem Analysemodus geworden, zu einer Methode der Theoretisierung des Biologischen. Welche Theorien werden dann von solchen neu gestalteten Lebensformen vermittelt? Zusätzlich zu den Techniken und Praktiken, die sie aus ihren Heimatdisziplinen trugen, sie eine reiche Fundgrube an Analogien und Metaphern in die ihr Denken darüber lenken, wie man das Leben herstellt. Als physische Computer, Softwarecodes und logische Tore der Computer, Schaltkreise und kybernetische Information. Eine beliebte Äußerung als Vertreter der synthetischen Biologie war, der Code ist 3,5 Milliarden Jahre alt, es ist Zeit, ihn umzuschreiben. Ein solches Informatikdenken infizierte nicht nur, wie Vertreter der synthetischen Biologie Organismen verstehen, sondern auch, wie sie sie entworfen und hergestellt haben. Die frühe Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Computerprogramm, stellte mir der Vertreter der synthetischen Biologie, Durandre. Damals war der erste Zeichen einer Infektion. Damals wurde das sogenannte T7.1-Projekt von der synthetischen Biologie gestartet worden. Der Protagonist ersetzt im Geschichte ein einfaches Bakteriophagenvirus mit dem Namen T7. Eine Kreatin, die so minimal ist, dass sie nur am Rande lebendig ist. Zuerst im Labor kultiviert zwischen ein Parasit, das in den Bakterienkulturen gezogen wird, ein Parasit eines Parasiten. Und bald wurde es entdeckt und genutzt als Experimentobjekt zwischen 1944 und 1948. Biologen haben diesen Infektionserreger als so karg beschrieben, dass er pseudolebendig sei, wie am Rande des Lebens existiere. Doch der Virus war gar nicht so einfach, wie er zuerst erschien. Mitte der 90er Jahre hatte Ende das Ziel, eine Software-Simulation zu entwickeln, die das Verhalten des T7-Virus vorhersagen sollte. Der Aufbau eines solchen Computermodells würde die Summe aller Daten, die Molekularbiologen über Bakteriophagen in ihrer langen Lebenszeit in Forschungslaboren gesammelt hatten, effektiv verifizieren. Alles, was sie tun mussten, war, die beiden Dinge, die dieser Virus tun kann, rechnerisch zu modellieren. Also wenn die Bakteriophagen ein Bakterium infizieren, können es entweder im Erbgut des Bakteriums verankert bleiben, eine Phase, die man als Lysogenie bezeichnet, oder es kann sich selbst replizieren und durch die Zellwände dringen und weitere Bakterien infizieren. Eine Phase, die man als Lyse bezeichnet, also ein, aus, ja, nein und oder. Das Berechnungsmodell war ein elender Misserfolg, unfähig, das Verhalten von T7 vorherzusagen. Hier trifft die Neigung des Ingenieurs zur Synthese auf die biologische Analyse. Seiner Logik nach war das Scheitern der Computermission nichts anderes als das Scheitern der experimentellen, entdeckungsbasierten Biologie. All das Wissen, das Genetiker, Molekularbiologen, Virologen im Laufe von 60 Jahren Laborversuchen mühsam zusammengetragen hatten, reichte einfach nicht aus, um das Verhalten eines Organismus vorherzusagen, der so einfach ist, dass er nur am Rande lebt. Für die synthetische Biologie war das Virus desorganisiert, vollgestopft mit genetischem Lärm. Junk-DNA galt als angesammelter Detritus der Evolution, als veralteter Krams von vorangegangenen alten Organismen. Als eine seltsame Sackgasse auf dem Wanderweg zur Fitness, als jede Narbe einer Virusinfektion, die sich auftürbt, sich anhäuft, sich füllt mit dem genetischen Code und ihn überlaufen lässt. Dieses Denken von Genomen wie massiven, unverständlichen und fehlerhaften molekularen Chiffren löste die Begeisterung der Informatiker, Biologen für Debugging-Software aus. Weil das Leben sich ihren besten Bemühungen widersetzte, es zu simulieren, zu modellieren und zu verstehen, muss das Leben, kurz gesagt, ein schlechter Code sein. Also machten sie sich dran, es umzuprogrammieren. Nach seiner Ankunft am MIT beauftragte Andy zwei seiner Doktoranden mit dem Wiederaufbau des genetischen Materials des Virus selbst, in der Hoffnung, ein Virus herzustellen, das so einfach ist, dass er mit Computermodellen übereinstimmen könnte. Ich wiederhole. Da seine Computersimulation nicht funktionierte, entschied sich Andy, sein Modell nicht zu verschrotten, sondern das Virus selbst radikal zu modifizieren. Allein die Tatsache, dass diese Forscher sich entschieden haben, das physikalische Virus so umzubauen, dass es einem digitalen Modell entspricht und nicht umgekehrt, zeigt, wie sehr die biologische Untersuchung unter dem Einfluss der Informatik steht. Da sie nicht in der Lage sind zu verstehen, wie ein Lebewesen funktioniert, haben sie es neu gemacht, um es leichter verständlich zu machen. Also, das Genom sollte neu entwickelt werden. Und der erste Schritt war, das gesamte Genom zu einem überlappenden Gene zu trennen, die für vereinzelte Proteine Codes hatten, sodass die Gene unabhängig voneinander manipuliert werden konnten. Ein gut gestalteter genetischer Code. Sie verstehen hier bestimmt nichts, was hier oben zu sehen ist. Aber ein gut gestalteter genetischer Code muss modular sein. Also wenn Sie diese überlappenden Elemente separiert hatten, haben Sie diese Gene ausgelöscht, die keine bekannte Funktion hatten, um ein Virus zu schaffen, der nur die minimale Anzahl von Genen hatte, die nötig ist, um ein Virus zu haben. Also 53 von 60. Bis zum Jahr 2005 hatten diese Studenten diese Untersuchung unter anderem der Terminologie der Informatiker den T71-Virus refactored, rebooted, den sie nach der Programmiernomenklatur benannten. Folgen Sie mir jetzt in Ihr Labor, um zu sehen, welche Art von unwahrscheinlicher Kreatur Sie ins Leben gerufen haben. Hier sind vier Petrischalen. Links blüht in der Bakterienkultur ein nicht ausgereiftes Wild-Type-Virus. Rechts hat das künstlich geschaffene T7.1-Virus dieselben in Bakterienkulturen infiziert. Beachten Sie, dass die bakteriellen Plugs, die das künstliche Virus tragen, äußerst spärlich sind. Einfach gesagt, T7.1 ist viel schlimmer als sein natürlich vorkommender Vorgänger. Wenn es darum geht, genau das zu tun, wozu dieses Virus hier entwickelt hat, Bakterien infizieren, sich selbst zu reduzieren, sein Wirt platzen zu lassen und so fort. Wenn die natürliche Selektion die allmähliche Veränderung eines Organismus ist, um besser an seine Umwelt angepasst zu sein, nach welcher Logik könnte dann ein besseres Genom einen defekten Virus kodieren? Vertreter der synthetischen Biologie als Ingenieure, die rechnerischen Prinzipien zu leben in der Form beugen, bauen lebende Systeme, die besser für das menschliche Verstehen geeignet sind. Während biologisches Machen mit biologischem Wissen konvergiert, als Techne sich mit Epistem zusammenschließt, ist ein gut gestalteter Organismus ein Organismus, der für das menschliche Verständnis optimiert ist, während die meisten entwickelten Organismen diesen Verständlichkeitstest nicht bestehen können. Also, wenn man die frühere Gleichung Leben ist Information auf den Kopf stellt, wird das Leben im frühen 21. Jahrhundert zum Gegenteil der Information. Nicht Signal, nicht Information, sondern Entropie und Rauschen. Und T7 demonstrierte diese Tatsache. Mehr Rauschen als Signal, mehr Komplexität als Einfachheit, mehr Zufälligkeit als Design. Sie müssen umkodiert, unverschlüsselt, umgestaltet, gerettet werden. Sie müssen von der eigenen Fehlinformation gerettet werden, indem neue biologische Dinge gemacht werden. Wenn das der Weg ist, in dem man Biologie am besten versteht, dann werden verständlich biologische Dinge bevorzugt gemacht. Die Exegese wird zu einem selektiven evolutionären Kraft. Ich stelle weiter fest, dass ein solches aktives, interessiertes Gestalten nicht auf den Fall beschränkt ist, den ich hier untersucht habe, sondern in den Natur- und Sozialwissenschaften unserer Zeit endemisch ist. Ich nenne dieses Objekte der synthetischen Biologie Überzeugungsobjekte, womit ich meine, dass solche Lebewesen nicht einfach nur veranschaulichen, was das Leben ist und was als nächstes werden kann. Vielmehr materialisiert sich das Leben in einer Informatiksprache in Theorien über das, was synthetische Biologen über das Leben verstehen wollen. Kurz gesagt, die biologischen Merkmale, Theorien und Grenzen, an denen sich die synthetische Biologie festsetzt, werden zirkulär durch ihre eigene Experimenttaktik bestimmt, die sie dann mit den Dingen identifizieren, die sie gemacht haben. Wenn wir 1948 mit dem diskursiven Zusammenbruch des Lebens auf der Datenverarbeitung beginnen, so wird bis 2018 Leben gebaut, wodurch Weimanns und Neumanns Thesen, das Leben sei informatisch, sehe ich, materialisieren. Die Teile der lebenden Überzeugung, wie T71 funktionieren, synekdochal, sie sind lebenswichtige Manifestationen digitaler Theorien, die synthetische Biologen gleichzeitig überzeugen und zwingen das Leben selbst.